Zum Eine Himalaya-Expedition in das Tal des Glücks von Titus Arnoux. Kapitel 1: Heulen und Zähneklappern. Wir hatten das Tal des Glücks gesucht. Nun fühlte es sich so an, als hätten wir das Tal der Tränen gefunden. In meiner naiven Fantasie hatte ich blühende Bergwiesen gesehen, glücklich lächelnde Menschen und friedlich grasende Tiere. Ich wollte mir von erleuchteten Mönchen erhellende Weisheiten in den Block diktieren lassen und in der Abendsonne mit spektakulärem Blick auf vereiste Siebentausender über den Sinn des Lebens, den Weg zum Glück und den ganzen Rest sinnieren. Wie sich aber überraschend herausstellte, gibt es überhaupt keine Abendsonne, wenn man am Fuß eines vereisten Siebentausenders kampiert. Das schließt sich gegenseitig aus, denn Siebentausender werfen verdammt lange Schatten, besonders im Spätherbst. Im November wird es auf knapp 4000 Metern im Himalaya auch empfindlich kalt, sodass man eher mit Zittern beschäftigt ist als mit Sinnieren. Philosophische Gedankengänge eingefroren. Erkundungen zum Thema Glück. Mich quälte eher die Frage, ob man sich beim Gang aufs Plumpsklo Erfrierungen an delikaten Körperteilen holen könnte. Die Antwort lautete wahrscheinlich ja. Ich versuchte deshalb, es noch eine Weile länger hinauszuzögern, obwohl ich wüsste, dass diese Taktik auf Dauer nicht funktionieren würde. Tagsüber viel trinken, mindestens 4 Liter, und nachts 10 Stunden im Schlafsack liegen, ohne auf die Toilette zu gehen, das schloss sich auch gegenseitig aus. Es war eine grauenvoll kalte Nacht mit schrecklichen Geräuschen und schrecklichen Gerüchen um uns herum. Geheule, Gestank, Geklapper, Gegrunze. Gab es den Yeti wirklich? Und wenn ja, war er es, der da draußen um die Zelte schlich und höchst verdächtige Töne von sich gab? Menschlich hörte sich das jedenfalls nicht an. Na toll. Und das sollte jetzt das sagenumwobene Shangri-La sein, für das wir um die halbe Welt gereist waren? Jenes versteckte Paradies in einem Hochtal des Himalayas? Eine weltentrückte Gegend, in der angeblich eine geradezu utopische Gesellschaft existierte, die sich den Prinzipien der Gewaltlosigkeit verschrieben hatte. Die Schnittstelle zwischen einfachem Leben und spirituellen Erkenntnissen, hübsch eingebettet zwischen grünen Wiesen, golden schimmernden Getreidefeldern und vergletscherten Bergriesen. War das Ganze etwa ein Mythos, der mit der kargen Wirklichkeit dieser eigentlich lebensfeindlichen Umgebung nichts zu tun hatte? Der Auftrag lautete: Finde das Glück. Das Ziel der Expedition hätte kaum höher gesteckt sein können. Zum einen geografisch, zum anderen inhaltlich. 3,5 Wochen lang wanderte ich durch ein abgelegenes Hochtal an der Grenze zwischen Nepal und Tibet, in Höhen zwischen 1000 und knapp 5000 Metern, immer geleitet von der Frage, ob das weltabgewandte, naturnahe und tief religiöse Leben dort glücklicher macht als unser luxuriöser, multioptionaler und informationsüberfrachteter Alltag im Westen. Oder war dieser Blick schon im Ansatz idealisierend? Was ich im Vorfeld über die uralte buddhistische Kultur im Dzungtal recherchiert hatte, klang hochinteressant. Die Bewohner des Tals hatten offiziell gelobt, weder Tiere noch Menschen zu töten, und angeblich hielten sie sich seit fast 100 Jahren streng daran. Es gab Genossenschaften, Gemeinschaftseigentum und Großfamilien mit der seltenen Eheform der Polyandrie. Das bedeutete, eine Frau hat mehrere Männer. Dazu fleischlose Ernährung, frisches Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Reis und Getreide, alles in Bioqualität. Viel Meditation, viel Arbeit, viel Platz. Keine Straße, kein Strom, kein Facebook, keine Ablenkung. Das hörte sich alles sehr traditionell und gleichzeitig sehr modern an. War das Tal etwa ein Modell für eine bessere Lebensweise? Naturnah, beruhigend und ohne das nervenaufreibende Gezerre um mehr Geld, mehr Macht, mehr Aufmerksamkeit? Wenn man uralten buddhistischen Mythen Glauben schenkte, war es genau so. Das Dzungtal galt als heiliger Ort, als verborgenes Paradies. Offen gesagt, es klang und roch im Moment absolut nicht paradiesisch um mich herum. Die akustischen Eindrücke dieses bitterkalten Abends im Zelt ließen sich grob in Außen- und Innengeräusche unterscheiden. Draußen dumpfes Grunzen und heiseres Heulen. Dazu hektisches Rascheln und leises Fluchen. Drinnen rhythmisches Klappern wie von Kastagnetten. Wie sich herausstellte, kam das Klappern von meinen eigenen Zähnen. Draußen waren es minus 5 Grad. Im Zelt hatte es vielleicht ein Grad plus. Trotz Daunenschlafsack, Wollmütze, langer Unterwäsche und Pullover zitterte ich am ganzen Leib. Mit klammen Fingern zog ich den Reißverschluss ein Stückchen auf. Vor meinem Gesicht bildeten sich Wölkchen. Der Atem kondensierte in der schneidend kalten, trockenen Luft. Ein Blick aus dem Zelt beruhigte mich. Es war nicht der Yeti. Das Grunzen kam von den Yaks. Muskelbepackten Fellmonstern, entfernten Verwandten unserer Kühe. Eine zahme oberbayerische Milchkuh hatte mit einem nepalesischen Yak ungefähr so viel zu tun wie eine Hauskatze mit einem Schneeleoparden. Gleiche Familie, aber komplett anderer Charakter. Die intelligent bis verschlagen dreinblickenden Yaks und ihre weiblichen Verbündeten, die Naks, lungerten die ganze Nacht lang vor den Zelten herum. Angeblich um zu grasen, aber irgendwie sahen die Biester verdächtig aus. Was führten sie bloß im Schilde? Das hektische Rascheln kam aus dem Nachbarzelt, wo Enno, der Expeditionsfotograf und mein bester Freund, in einem Gewirr aus Kabeln, Akkus und Ladegeräten kauerte, um seine Fotos digital zu sichern, aber ein technisches Problem oder die Kälte oder eine Kombination aus beidem genau dieses Vorhaben zu vereiteln drohte. Daher das leise, beständige Fluchen. Und dann waren da noch die Gerüche, eine spezielle Mischung aus kaltem Rauch, warmem Schweiß und lauwarmen Jagdung. Unsere Zelte standen so im Wind, dass sie den Rauch des Lagerfeuers eingefangen hatten, an dem sich die Träger früher am Abend gewärmt und in verschiedenen verrosteten Alutöpfen ihr Essen gekocht hatten. Es gab Reis und Linsen, dazu Schwarztee mit viel Zucker, wie jeden Tag. Innerhalb kurzer Zeit im Zelt waren wir kalt geräuchert. Besser nichts draußen liegen lassen, hatte uns Kami Tschering Sherpa gewarnt. Er stammte aus der Sherpa-Region im Osten Tibets. Er sprach die Sherpa-Sprache, er hieß Sherpa mit Nachnamen, aber er war nicht das, was Touristen oft meinen, wenn sie Sherpa sagen. Im Westen wird der Begriff Sherpa oft mit Träger gleichgesetzt, aber in erster Linie bezeichnet er die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. Kami war auch nicht Träger, sondern unser Guide. Außerdem war er unser Übersetzer und er erzählte gerne Geschichten. Viele handelten von ihm selbst und seinen abenteuerlichen Begegnungen mit wilden Tieren, zum Beispiel Schneeleoparden, Bären, Yaks und Yetis. An diesem Abend hatte er beim Abendessen eine Schakalgeschichte erzählt. Vor vielen Jahren begann Kami, während wir bei Kerzenschein im Dinnerzelt Suppe aus Blechnäpfen löffelten, als es noch keine ultraleichten Gore-Tex-Bergstiefel gab, keine Funktionsjacken aus Kunststoff und keine Carbon-Wanderstöcke. Sei ja mal mit europäischen Touristen auf einer Trekkingtour im Khumbu-Gebiet in der Nähe des Mount Everest unterwegs gewesen. Alle trugen klassische Bergschuhe aus Leder. Jeden Abend musste man die feuchten Stiefel mit Zeitungspapier ausstopfen und zum Trocknen ans Lagerfeuer stellen. Man durfte aber nicht vergessen, sie nachts mit ins Zelt zu nehmen. Sonst sind sie am nächsten Morgen weg, hatte Kami gewarnt. Tatsächlich habe einer der Bergsteiger mal seine Stiefel draußen stehen lassen und am nächsten Morgen war nichts mehr von ihnen übrig. Ein Schakal hatte die Schuhe aufgefressen, komplett, erzählte Kami. Die Tiere liebten offenbar den Geschmack getragener Wanderstiefel. Und weil sie praktisch immer sehr großen Hunger hatten und weder besonders wählerisch noch besonders schlau waren, fraßen sie die Zeitung und die Schnürsenkel gleich mit. Ergebnis? Die Schakale hatten einen vollen Magen und der Tourist musste den Schlappen ins Tal zurückschlurfen. Wir waren also gewarnt und wir sollten noch mehr lernen auf unseren langen Etappen durch das Tal des Glücks. Wir lernten in vielen kleinen Schritten, bis zu 33.532 am Tag, um genau zu sein. Jeden Tag kam eine neue Lektion hinzu. Manchmal waren es nur Feststellungen über alltägliche Kleinigkeiten, die man allzu oft für selbstverständlich nimmt. Manchmal waren es Einsichten über die minimale Bedeutung des Menschen in der übermächtigen Natur. Manchmal waren es tiefschürfende Gedanken über das Leben oder Aphorismen über das Glück, die uns ein hoher Lama mit auf den Weg gab. Manchmal sollten wir sogar politische Botschaften der Talbewohner an die gesamte Weltbevölkerung weitergeben. Diesem letzteren Wunsch wollte ich auf jeden Fall ordnungsgemäß nachkommen, aber langsam eins nach dem anderen. Am Morgen nach der Nacht des Heulens und des Zähneklapperns bedeutete Glück für uns, die Sonne erhob sich hinter einem vereisten 7000er. Sie taute langsam unsere festgefrorenen Gesichtszüge auf, es gab heißen Tee und unsere Schuhe waren noch da. Gut so. Ohne die Stiefel wäre die Fortsetzung der Tour zwar möglich, aber unangenehm gewesen. Wir hatten zusätzlich zu den Bergstiefeln noch Halbschuhe und Flipflops dabei. Einige unserer Träger absolvierten den Großteil der Strecke in Flipflops, mit 40 Kilogramm Last auf dem Rücken und bei Minusgraden. Sie liefen damit über schwankende Hängebrücken, durch Flussbetten und durch Geröllfelder. Als westlicher Weicheiwanderer wäre man mit solchen Gummilatschen an den Füßen und so viel Gepäck auf dem Rücken wahrscheinlich keine 200 Meter weit gekommen. Lektion 1: Glück ist, wenn einem der Schakal nicht die Schuhe wegfrisst.